Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bücher im Gespräch. Mein Name ist Falko Schmieder. Ich freue mich sehr, heute die Gelegenheit zu haben, mit meinem Kollegen Henning Trüper über sein neues Buch Unsterbliche Werte über Historizität und Historisierung zu sprechen, das im letzten Jahr im Wallstein Verlag Göttingen erschienen ist. Ja, Henning, du bist Historiker und ich bin keiner, ich bin Kulturwissenschaftler, habe aber ein großes Interesse an den Debatten der Geschichtswissenschaften und die haben ja in den letzten Jahren doch erhebliche Verwerfungen erfahren. Also es ist noch gar nicht so lange her, da war vom Ende der Geschichte die Rede, von einer breiten Gegenwart und was wir in der jüngeren Zeit erleben, sind ja doch starke Diskontinuitätsthesen. Die Zeit ist aus den Fugen, es ist von der Zeitenwende die Rede, von einer neuen Epoche des Anthropozän und so weiter. Und vor diesem Hintergrund scheint auch dein Buch sich zu situieren, das sich ja mit dem Begriff der Historizität und dem Verfahren der Historisierung doch irgendwie relativ elementaren methodisch-theoretischen Begriffen der Geschichtswissenschaft beschäftigt. Und ich möchte dich eingangs des Gesprächs bitten, vielleicht etwas zu dieser allgemeinen Thematik zu sagen. Was hat dich motiviert, über diese Grundbegriffe, könnte man sagen, methodische Grundbegriffe der Geschichtswissenschaften, ein ganzes umfangreiches Buch zu schreiben?
Ja, zunächst mal vielen Dank, Falko, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Die Grundfrage ist tatsächlich vielleicht gar nicht mal so sehr eine historische Frage, sondern eine Frage nach der Bedeutung des Begriffs geschichtlich im Gegensatz zum Begriff vergangen. Eine Konstellation, die in der Geschichtstheorie immer wieder mal aufgetaucht ist, die aber aus meiner Sicht nicht wirklich zentral genug diskutiert worden ist. Und es sind tatsächlich so relativ abstrakte philosophische Probleme, die mich dazu wirklich gebracht haben, dieses Buch dann mal zusammenzuschreiben. Es ist wirklich eine über 20-jährige Beschäftigung mit diesen Themen. Insofern weiß ich gar nicht, ob die aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft darauf so direkt Einfluss genommen haben. Obwohl, naja, die Debatten gehen auch schon eine ganze Zeit. Sie sind auch heterogen, nicht? Also die Debatten einerseits über das Verschwinden von Geschichtlichkeit, die man gesehen hat, andererseits über den ganzen Komplex der historischen Zeit, der Zeitlichkeit, die das eigentlich alles multipliziert haben und verkompliziert haben. Die laufen ja auch nicht auf derselben Linie sozusagen. Mhm. Und das ist eben auch interessant, dass es diese Debattenlage gibt. Mhm. Und ich glaube, dass das Buch in gewisser Weise auch an vielen Stellen Sachen zur Klärung dafür anbietet, wie man das verstehen kann. Die gesamte Frage der Disziplinarität ist eigentlich dabei allerdings auch schwierig. Also ich würde tatsächlich auch, weil du mich gleich zu Eingang als Historiker bezeichnet hast, und ich habe damit immer so gewisse Schwierigkeiten, dieses Etikett tatsächlich zu akzeptieren und nicht sozusagen wieder von mir abzukratzen, wenn es mir aufgeklebt wird. Ja, also es ist eigentlich schon ein interdisziplinäres Unternehmen, wenn man so will.
Das wollte ich dich auch fragen. Also genau, du bist Historiker, aber das Buch ist ja irgendwie auch als eine Art doch recht fundamentale Kritik der Geschichtswissenschaft angelegt. Also was mich verwundert hat, ist, dass man überhaupt so so zentrale Begrifflichkeiten zu diesen Gegenständen nochmal so viel Neues sagen kann. Also wenn du nicht die Anregungen dieser aktuellen Diskussion aufnimmst, so sind deine Überlegungen doch zumindest relevant für diese aktuellen Diskussionen. Also gerade der Begriff der Historizität ist ja wieder groß im Schwange und das ist vor diesem Hintergrund dieser Diskontinuitätserfahrung natürlich irgendwie auch nur selbstverständlich. Insofern wundert mich das, dass du so in die Geschichtswissenschaften so kritisch intervenierst, weil du offenbar mit deren Umgang mit diesen Themen sehr, sehr unzufrieden bist und du bezeichnest das zum Teil eben auch nicht nur im Anschluss an Kosalek als Therapiebedürftigkeit, als Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft, sondern als Therapiebedürftigkeit. Also du hast doch ein recht distanziertes Verhältnis zu dieser Zunft.
Ja, das ist wohl so. Es hat mich in gewisser Weise überrascht, wie polemisch gerade dieses eine Kapitel dann wirklich da rausgekommen ist, in dem es vor allen Dingen eigentlich um das Verhältnis von Geschichtstheorie und Geschichtsphilosophie geht. Und also man muss dazu sagen, dass Geschichtstheorie ein alter Begriff ist, den findet man schon in der Literatur des 18. Jahrhunderts und der bezeichnet immer sowas wie die Erkenntnistheorie der Geschichtswissenschaft, also wie ist historisches Wissen möglich. Und Mir kam, je länger ich mich mit diesen Sachen beschäftigt habe, vor, dass es eigentlich die falsche Frage ist und dass in gewisser Weise in der sehr harten Kritik gegenüber der älteren Geschichtsphilosophie, die insbesondere so Mitte des 20. Jahrhunderts sehr viel Gewicht gewonnen hat und die eigentlich bis heute durchläuft, dass da viel auch vereinfacht worden ist. Es ist eigentlich vor allen Dingen eine Kritik an diesen Fortschrittskonzeptionen, die man im 18. Jahrhundert viel findet. Die Geschichte ist ein Prozess der fortschreitenden Verbesserung und Perfektionierung der menschlichen Verhältnisse und so weiter. Und diese Kritik ist sicherlich in vielen berechtigt, was diese Philosophie des 18. Jahrhunderts angeht, aber sie produziert eigentlich ein sehr verkürztes Verständnis davon, was Geschichtsphilosophie eigentlich sein kann. Und so hat man irgendwie dieses Problem, dass man zwischen Geschichtstheorie, wie sie in der Geschichtswissenschaft betrieben wird, und Geschichtsphilosophie, wie sie kritisiert wird, unter anderem von der Geschichtswissenschaft, aber auch von anderen Disziplinen, auch in der Philosophie ist das verbreitet, dass da eigentlich eine große Lücke entsteht von Feldern, die dann nicht berücksichtigt werden. Ja, und das ist sozusagen der Anlass für diese kritische Haltung gegenüber der disziplinären Diskussion, wie sie eben besteht.
Also in Kosellecks Intervention und seiner Diagnose der Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft spielte ja vor allem auch die Frage der Temporalität eine große Rolle, der Zeitlichkeit und auch der Konnex zu einer Theorie der Gesellschaften, zu einer Theorie der Moderne, wenn man so will. Und das, also für mich zumindest, macht das einen großen Reiz von Kosellek aus, dass er diese Dimension immer zusammengedacht hat, auch in seiner Begriffsgeschichte, die er auch methodisch mit der Sozialgeschichte zusammenbringt. Worin liegt nochmal das Spezifikum sozusagen dieser Abzweigung ins Philosophische? Also das nicht die Geschichtstheorie, sondern dass du die Geschichtsphilosophie so stark machst. Und du meinst es ja nicht, du hast es ja eben angedeutet, nicht im traditionellen Sinne eines Rückgriffs auf diese alte Geschichtsphilosophie, etwa des deutschen Idealismus, Hegelschen Schlages oder was, sondern um einen neuen Begriff von einer Philosophie von Geschichte.
Naja, zum Teil ist es schon auch eine Neulektüre von alten philosophischen Texten, die sich mit den Begriff der Geschichte beschäftigt haben. Also einer der zentralen Texte für das Buch ist dieser Text, den Kant im Streit der Fakultäten hat, wo es tatsächlich noch wirklich ganz hart um diese Frage der Fortschrittlichkeit der Geschichte geht und Kant eben versucht, das zu argumentieren. Aber auch das ist häufig gar nicht verstanden worden, dass Kant wirklich ein philosophisches Argument dafür bietet. Also die Begründungsstruktur wird da häufig auch schon vernachlässigt. So, also das ist schon auch ein Versuch, diese ältere Tradition dann nochmal anders zu lesen. Also Nietzsche spielt auch eine große Rolle beispielsweise. Und insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das mit diesen älteren Sachen nichts zu tun hätte. Also es ist immer eine Frage, wie man das Argument sozusagen konstruiert. Auch bei Kosellek beispielsweise. Die Frage nach der Theoriebedürftigkeit ist ja bei ihm häufig verbunden mit solchen Fragen wie der philosophischen Anthropologie eigentlich und auch der Hermeneutik und der Phänomenologie. Und es kommt immer auf die historische Erfahrung eigentlich raus bei Kosellek. Und mir kommt vor, dass er sich damit in eine Linie einschreibt, in der eigentlich diese Vorstellung von dem Erfahren der Geschichte immer gleichgesetzt wird mit dem Erfahren von Zeit. Und das geht dann sozusagen an der grundsätzlichen philosophischen Frage vorbei. Und das, also insofern ist es tatsächlich ein philosophisches Unternehmen, weil es sich um eine Begriffsklärung handelt, ja, also eben um dieses Verhältnis geschichtlich vergangen. Und wenn man sozusagen nur über Zeiterfahrung redet, dann ist eigentlich nicht klar, warum man einen Begriff der Geschichte braucht. Man könnte auch sagen, wir betreiben Vergangenheitswissenschaft. Also es ist irgendwie witzig, weil Kosellek auch jemand ist, der eigentlich auf diesem Unterschied beharrt, dass Geschichte nicht dasselbe ist wie das Vergangene. Er hat auch viel dazu anzubieten. Das ist gar nicht mal jetzt eine Fundamentalkritik an Kosellek primär, sondern ich finde vieles von Kosellek auch eben genauso wie du anregend und wichtig. Aber man kann diesen Unterschied, glaube ich, noch stärker herausarbeiten und das Beharren auf der Erfahrung ist in gewisser Weise schädlich. Ich glaube nicht, dass wir die Geschichte erfahren. Ich glaube auch nicht, dass wir die Vergangenheit erfahren, mal davon abgesehen. Aber, ja.
Auf diese Leitunterscheidung kommen wir vielleicht nochmal zwischen geschichtlich und Vergangenem. Mich interessiert zunächst einmal nochmal auch die Frage der Darstellung. Also du schließt darstellungsmäßig an dein vorangegangenes Buch Seuchenjahr an. Das ist eine sehr aphoristische Darstellung, obwohl du ja unverkennbar auch systematische Ansprüche vertrittst, wählst du doch ein Darstellungsverfahren, das charakterisiert ist durch eine aphoristische Darstellung, durch eine auch ironische Darstellung, durch eine sehr umwegige Darstellung. Du nennst sie selbst irgendwie an einer Stelle labyrinthisch und du mobilisierst ein Personal, das für, Texte eines Historikers doch durchaus ungewöhnlich ist. Also man findet dann Namen wie Lotze, Benjamin, Nietzsche mögen noch durchgehen, Kant auch, aber du bewegst dich doch in Sphären, wo man denkt, das sind eigentlich verschüttete Autoren, relativ unbekannte Autoren, die du wieder ins Feld führst. Also kannst du was sagen zu diesem Motiv dieses Darstellungskomplexes, der sich ja deutlich auch abhebt von dem, was man sonst von HistorikerInnen zu lesen bekommt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen kann, dass das ein literarischer Gestaltungsmodus ist, der irgendwie gewählt wäre, sondern es ist eine Form, die sich schon stark ergibt aus der Art, wie ich mit diesen Texten umgegangen bin und wie sie auch kombiniert sind. Es ist auch ein Buch über die Textgestalt von Geschichte und vielleicht hat das auch damit zu tun. Also es gibt da unter anderem Argumente über die Frage, wie Intertextualität funktioniert in der Geschichte und diese Darstellungsform, die eben gebrochen ist von diesen kurzen Abschnitten, die aber dann auch nicht mehr so kurz sind, wie sie zum Beispiel in dem von dir erwähnten Vorgängerbuch mal gewesen sind, sondern eben immer länger geworden sind. Also das ist eben auch so ein, es gibt da Spannungsverhältnisse im Schreibprozess, die ich im Nachhinein auch noch irgendwie interessant finde, also sie erlebt zu haben in dem Sinn, ja. Also aber es ist nicht völlig kontrolliert. Mhm. Und insofern weiß ich nicht, ob ich eine Antwort dazu geben kann, warum das so labyrinthisch ist. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass es aus meiner Sicht eben schon auch ein kontinuierliches Argument ist. Also es gibt da einen Strang und ich, also wenn ich sozusagen als Leseempfehlung was abgeben soll, dann würde ich sagen, man soll das linear lesen. Mhm. Mhm. Aber ja, man muss sich halt dann damit abfinden, dass das viele Wendungen hat.
Vielleicht sagst du noch was zum Status der Ironie in dem Buch. Das ist sehr, sehr auffällig, dass das einen ironischen Grundzug eigentlich durch das ganze Buch hindurch sich verfolgen lässt. Und das hat offenbar was zu tun mit den verhandelten Inhalten selber. Also ich hebe hier schon ab auf so eine Art Dialektik von Form und Inhalt, denn es geht dir ja auch nicht nur um verschüttete Autoren vielleicht, um entlegenes Wissen, sondern auch irgendwie um sehr fragmentarische Texte, um verpasste Gelegenheiten, um argumentative Rückschritte auch. Also das ist ja nun wirklich auch keine Geschichte als Lernprozess, sondern da geht es eben auch sehr viel um Wiederholungszwänge der Theorie, um vergessene Probleme, um Dinge, die im historischen Verlauf wieder aus dem Blick geraten sind, die mal Leitunterscheidungen waren und von der nächsten Generation schon gar nicht mehr verstanden werden. Also um solche Dinge. Und offenbar hat das die Ironie etwas mit diesem Problemkomplex auch zu tun, mit diesem Material.
Ja, also die Ironie ist wahrscheinlich in gewisser Weise der Niederschlag davon, dass das eben auch ein historisches Buch ist. Es ist nicht nur ein philosophisches Buch, sondern eben auch eins, das eine Geschichte von Antworten auf die Frage, was denn Geschichtlichkeit nun eigentlich sei, unternimmt. Und ja, das ist in der Tat keine einfache Fortschrittsgeschichte der Verbesserung der Argumente. Und so landet man dann wohl bei der Dialektik, die nicht so zielführend ist wie bei Hegel, bei der Ironie.
Mhm, Ja, dann lass uns mal zu dieser Leitunterscheidung kommen, zu dieser ersten zwischen Historischem und Vergangenem. Also das scheint ja unmittelbar einleuchtend, dass es da eine Differenz gibt, die aber für die Geschichtswissenschaft nach deiner Darstellung immer wieder irgendwie befremdlich wirkt. Und du stellst klar, dass diese aus dieser Differenz Grundsätzliches sich ableiten lässt, dass die von fundamentaler Bedeutung ist, aber eben gering geschätzt wird oder zu gering geschätzt wird und oft auch gar nicht gesehen wird. Was verwunderlich ist eigentlich, weil das, glaube ich, doch recht nahe liegt, diese Unterscheidung zu treffen. Kannst du was zu dieser, zur Bedeutung auch dieser Unterscheidung für dein Thema sagen?
Ja, wie sagt man das am einfachsten? Also es ist eine Unterscheidung, die erstmal überhaupt das Bedürfnis erzeugt, eine semantische Klärung vorzunehmen. Also das heißt, man muss erstmal sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, und diese Unterscheidung erzeugt eben diesen Raum an Möglichkeiten, wie man diese Bedeutung klären kann. Und das ist teilweise der Anlass für diese Geschichte von Antworten auf die Frage, was denn nun eigentlich geschichtlich bedeutet. Und es liegt tatsächlich ein Wert darin, diese Offenheit festzustellen. Und es gibt sehr viele Ansätze, die letztlich recht schnelle Antworten darauf geben. Und das ist, da kommt man dann gerade wieder zu diesem Punkt wie mit dem der Zeiterfahrung. Und das ist tatsächlich auch die Standardantwort. Also wenn man so Lexika konsultiert zum Begriff Geschichtlichkeit, die Einträge dazu haben, dann kommt eben häufig, ja, wir sind eben in die Zeit gestellt und wir erfahren die Zeit in einer bestimmten Weise als Menschen, nicht wahr? Und daraus ergibt sich die Geschichtlichkeit. Wie gesagt, mir kommt es ganz verkürzt vor und es gibt eben ganz viele andere Möglichkeiten, es zu beantworten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es auch diesen ganzen gesamten Komplex der Werte gibt. Also tatsächlich scheint es mir am sinnvollsten, Geschichtlichkeit erstmal als eine Art Auswahl anzusehen, aus dem, was vergangen ist, auch aus dem, was man über die Vergangenheit weiß. Also es wird irgendeine Art von Auswahl getroffen und diese Auswahl wird getroffen unter irgendeinem Gesichtspunkt, einem Wertgesichtspunkt, wenn man so will. Man möchte etwas erklären zum Beispiel und für diese Erklärung haben bestimmte Dinge Wert und andere Dinge nicht. Und das ist sozusagen ein ganz rudimentäres Schema dafür, was dann eigentlich passiert. Aber nun ist es mit den Werten eben kompliziert, wie das Buch auch weitläufigst darzulegen versucht.
Und wenn man mit dieser Unterscheidung arbeitet zwischen Historischem und Vergangenem, sagst du, bildet die Frage der es ist eigentlich die Frage der Nebensächlichkeit die Hauptfrage. Also nicht, wie du sagst, die Hauptsachen sind hier die Hauptsachen, sondern eigentlich sind es die Nebensachen, die zu Hauptsachen bei dir werden. Warum ist das so?
Ja, das ist eine der Sachen, die ich tatsächlich auch nach dem Buch nachhaltig nicht verstanden habe, die aber, glaube ich, trotzdem wichtig sind. Das ist der Umstand, dass sozusagen dass es so Bedeutungssphären gibt, wie Juri Lottmann sagt, oder? Also in der Kultur bestehen einfach bestimmte Bereiche, sowas wie Politik, Moral, Religion, Kunst, solche Dinge sind Sphären von Bedeutung und also diese Sphären interagieren und es ist tatsächlich auch so, dass sie sich irgendwie gegenseitig beeinflussen und tatsächlich auch Bedeutung verleihen. Also wenn man sie allein betrachtet, dann neigen sie offensichtlich dazu, irgendwie so eine gewisse Leere zu haben in sich. Und wird überspielt dadurch, dass man eben sich aus anderen Bereichen Bedeutung leiht. Sowas wie das Verhältnis von Politik und Geschichte ist interessant in der Hinsicht, dass offensichtlich, wenn man erklären soll, was das Politische ist und was das Historische ist, nicht wahr, dann verweisen die häufig gegenseitig aufeinander. Aber sie können eigentlich trotzdem jeweils die andere Seite nicht erklären. Also es wird eigentlich nur so eine Verschiebung vorgenommen. Und diese Verschiebungen sind, glaube ich, wichtig. Ich kann aber nicht sagen, warum das eigentlich so ist. Also man bräuchte sowas wie eine allgemeine Kulturtheorie und die hat auf eine gewisse Weise niemand jenseits dieser Beschreibung des Umstands, dass es diese Sphären gibt. Das ist auch häufig auch historisch, sind die als Wertsphären bezeichnet worden. Das ist in der Neukantianismus-Literatur, also bei Max Weber oder so heißt das auch noch so. Und das ist, glaube ich, wichtig, insofern, als man eben bei diesem Problem der Werte sowas mitgeliefert bekommt. Wie gesagt, ein tieferer Grund dafür scheint zu fehlen. Das ist das Interessanteste fehlt. Diese Frage kann das Buch, glaube ich, auch nicht beantworten.
Lass uns sprechen, bitte, über den Begriff der Historizität. Im Rahmen der kritischen Theorie spielt er eine große Rolle, weil es darum geht, die Geschichtlichkeit, auch damit auch die Veränderbarkeit, die Gewordenheit, die Veränderbarkeit von bestimmten Denkformen, von bestimmten auch Begrifflichkeiten, Theoriegebäuden zu reflektieren. Da spielt der historische Index eine Rolle, der Begriff der historischen Spur, wie er bei Marx vielleicht auftaucht. Also das Bedürfnis ist es tatsächlich immer auch in der Analyse der Semantiken, historische Konjunkturen, Umschwünge, Knotenpunkte vielleicht herauszuarbeiten, an denen Bruchstellen historischer Selbstverständigung vielleicht aufscheinen. Diese Theorietradition spielt bei dir keine große Rolle, aber der Begriff der Historizität natürlich sehr wohl. Was willst du mit dem fassen? Warum ist der dir so zentral?
Also für mich besteht kein wirklicher Unterschied zwischen den Begriffen geschichtlich-historisch, Geschichtlichkeit, Historizität und sowas wie geschichtlich-machen und Historisierung. Es gibt theoretische Ansätze, die diese Unterscheidung treffen wollen. Also das ist fast wie so eine voluntaristische Sache, dass ich zu Anfang des Buchs entschieden habe, nein, diese Unterscheidung mache ich nicht mit. Und insofern bedeutet das auch tatsächlich eine gewisse Vermeidung von Theorietraditionen, das ist schon richtig. Mein Marx spielt tatsächlich an einer Stelle schon
Die Werte geht.
Ne? Ja, um die Werte, genau, die Werttheorie.
Aber du machst sie ja doch, die Unterscheidung. Also Historizität und Historisierung zeigst auch, warum die Unterscheidung wichtig ist und warum sie produktiv gemacht werden kann.
Genau. Wie gesagt, die Lektüre von Nietzsche ist dafür wichtig gewesen. Diese Vorstellung, dass es verschiedene Arten von Historisierung gibt, wie er das eigentlich in seiner zweiten unzeitgemäßen Betrachtung ausführt, diese Trias von antiquarisch, monumentalisch und kritisch, die einfach aus verschiedenen Motivlagen heraus entstehen, aus verschiedenen Wertsetzungen und die so scheint Nietzsches Vorstellung zu sein, allesamt keinen Bestand beanspruchen können. Das macht man aus bestimmten Bedürfnislagen heraus und irgendwann verschwindet das wieder. Und was ihm als Gegenbild vor Augen steht, als er das beschreibt, ist offensichtlich die Vorstellung einer modernen Geschichtswissenschaft oder so, wie er das eben im 19. Jahrhundert versteht, die nur um des historischen Wissens selber unternommen wird und wo der einzige Wert das Wissen selbst ist. Und das scheint ein Wert zu sein, den er perhorresziert, vielleicht weil er eben nicht an das Leben gebunden erscheint. Und was sich daraus ergibt, ist eigentlich die Vorstellung, es gibt nur Historisierung, ja, also eben so dynamische Unternehmungen, so Praktiken des geschichtlich Machens, wenn man so will. Aber es gibt eigentlich nichts, was man als stabilen Überbau akzeptieren könnte. Mhm. Und diese Unterscheidung ist, finde ich, sehr suggestiv. Ich glaube nicht, dass sie wirklich trägt. Ich glaube, dass es sowas wie Historizität trotzdem gibt. Ja? Und das ist eben sozusagen der Ansatz dafür gewesen. Also es kommt insofern nicht, hast du völlig recht, aus der kritischen Theorie und deren Denktradition.
Mhm. Und lass uns nochmal zu dem Begriff Geschichte zurückkommen. Du hattest vorhin schon den Begriff angesprochen. Der spielt ja für Kozelek eine zentrale Rolle. Und dort ist eines der interessanten Probleme für auch eine Theorie der Geschichte, dass sowohl der Gegenstand als auch sozusagen die Reflexion darüber mit demselben Begriff belegt wird, was ja irgendwie von philosophischer Tragweite ist. In neuerer Zeit ist der sehr stark in die Kritik gekommen, weil er zu monolithisch erscheint, weil es gewissermaßen als ein Erbe der Geschichtsphilosophie verstanden wird. Du hältst aber schon auch an dem Begriff fest und verteidigst den sowohl sozusagen gegen naiv realistische Konzeptionen von Geschichte, die ein Realgeschehen darunter verstehen, eine Verselbstständigung von Sachzusammenhängen, könnte man sagen. Und du wehrst ihn aber auch oder bewahrst ihn auch, verteidigst ihn auch gegen ein gewissermaßen sehr pluralistisches Auffächern von Geschichte in Geschichten, in den Pluralbegriff. Warum ist es dir wichtig, an diesem stärkeren Begriff von Geschichte festzuhalten? Oder machst du das überhaupt? Habe ich dich da falsch verstanden?
Nein, das ist aus meiner Sicht ganz richtig. Also ich finde den Punkt von Kozelek wichtig, also diese Doppeldeutigkeit von Geschichte sowohl als ihr Gegenstand als auch als das Wissen vom Gegenstand oder naja oder vieles andere mehr eben auch, also nicht nur Wissen, aber eben diese anderen Dinge auch. Und zwar deswegen, weil offensichtlich diese Tätigkeit des geschichtlich Machens eben einen Gegenstandsbereich erzeugt, eben im Sinn dieser Wertsphären und so weiter. Und dieser Gegenstandsbereich sollte als solcher wahrgenommen werden. Es ist ein legitimes Konstrukt, wenn man so will. Und was konstruiert wird, ist Teil der Wirklichkeit. Es wird häufig so getan, als nicht wahr, also alles ist konstruiert und das Konstruierte ist nicht wirklich. Das ist ein grundsätzliches Begriff, dieses Missverständnis sozusagen. Die Geschichte ist insofern als Gegenstandsbereich extrem wirklich, ist auch wirkmächtig. Und deswegen scheint mir wichtig, daran festzuhalten. Die Frage nach der Einheit und der Vielheit der Geschichte ist dann nochmal eine andere Frage, die, glaube ich, vor allen Dingen in Aporien mündet. Und es ist, glaube ich, nicht einfach, dieser Pluralisierung Raum zu geben, von der heute häufig die Rede ist. Auch häufig unter Rückgriff auf Kozelek, wo es eben diese vielen Geschichten statt der einen Geschichte gibt. Das ist auch so eine von seinen Theorien über das Verhältnis von Vormoderne und Moderne in der Geschichtsschreibung. Problematische Theorie. Ich glaube, das Verhältnis ist viel komplizierter. Mhm. Und deswegen verschwindet weder das eine noch das andere.
Sprechen müssen wir über den Begriff der Moralität. Den Wertbegriff ist ja schon irgendwie impliziert und vielleicht ja können wir das auch wieder so machen, dass wir den ins Verhältnis zum Historischen setzen, also das Moralische und das Historische. Warum findest du den signifikant unterbestimmt, den Begriff oder die Befassung mit Fragen zur Moralität, zur Moral in den Geschichtswissenschaften? Warum ist das bei dir so ein starker Punkt? Hängt das mit deinem Projekt auch zur Seenotrettung zusammen, dass du auch hier am Zentrum verfolgst? Oder woher kommt dieses starke Interesse an Fragen zur Moralität, zur Normativität, zu Werten in der Geschichtswissenschaft und darüber hinaus?
Ja, genau. Also der Zusammenhang mit dem Projekt zur Seenotrettung ist tatsächlich relativ eng. Ich bin mir auch nicht sicher, was am Anfang steht. Entweder das historische Interesse sozusagen an dem Problem, wie sich Moral historisch beschreiben lässt, wie sie sich entwickelt und diese Dinge. Oder vielmehr das theoretische Interesse an dieser Befrachtung von Geschichtlichkeit mit moralischen Bedeutungen, die sich dann eben wiederum auch niederschlägt in historischen Phänomenen. Der Zusammenhang lässt sich vielleicht so konstruieren, dass es ein Verhältnis gibt von Wert und Norm, das sich auf begrifflicher Ebene erstmal gar nicht einfach beschreiben lässt. Also es wird häufig von Normativität gesprochen, aber es ist gar nicht so klar, warum Werte und Normen eigentlich zusammengehören sollen. Also Werte sind erstmal irgendwie Sachen, die gut oder schlecht sind. Das sind so Zuschreibungen auf bestimmte Wertträger typischerweise, die konkrete oder abstrakte Objekte sein können. Während Normen eigentlich Verbotenes und Gebotenes betreffen, vielleicht auch Erlaubtes, nicht wahr? Das sind andere Arten von Bestimmungen, wo gar nicht mal klar ist, ob jetzt zum Beispiel das, was geboten ist, auch gut ist, im selben Sinn wie jetzt was ich, das Mittagessen gut war. Und dieses Verhältnis von Wert und Norm lässt sich eben dann, scheint mir, klären, wenn man es dynamisiert, also wenn man akzeptiert, dass die Werte eben diese Art Status als flüssiges, vergängliches System von Zuschreibungen haben, das sich ständig ändert und wo man nicht davon ausgehen kann, dass Dinge großen Bestand haben, während bei den moralischen Werten, wenn man sagt, etwas ist moralisch gut, dann meint man, es ist immer gut. Und es soll also auf keinen Fall jemals dieser Wert verschwinden oder von etwas anderem abgelöst werden. Und dieser Umstand ist irgendwie interessant. Das bedeutet, dass man mit dem Wert irgendwie anders umgeht. Und mir kam am Ende vor, dass die einfachste Beschreibung erstmal die einer Analogie dafür ist. Also zu sagen, Werte funktionieren dann im Grunde genommen wie das Lebendige, das eben vergänglich ist. Und Normen funktionieren wie Werte, die schon vergangen sind und die erhalten werden. Also es gibt eigentlich bei der Norm sowas wie eine Fürsorgepflicht für einen Wert, der schon tot ist, in diesem übertragenen Sinn. Und weil das Buch ja auch eine recht umfangreiche Auseinandersetzung mit dem Komplex Sterblichkeit, Unsterblichkeit enthält und weil man sagen kann, wahrscheinlich, dass sowas wie Geschichtlichkeit sehr viel damit zu tun hat, was eigentlich erhalten werden soll, ne, welche Art von sogar Unsterblichkeit in gewisser Weise angelegt ist in dieser Bemühung um die Vergangenheit, ne. Gibt es da, glaube ich, eine ganz enge Verbindung.
Ich nehme das Stichwort der Unsterblichkeit auf. Das steht ja auch im Titel und spielt für dein Buch wirklich auch eine zentrale Rolle. Und du verhandelst es wesentlich anhand des historischen Theorems der Unsterblichkeit der Gattung im Verhältnis auch zur Sterblichkeit des Einzelnen. Das ist ja für lange Zeit eine Leitunterscheidung gewesen, die vielleicht erst in neuerer Zeit so ein bisschen ins Wanken gerät, seit es möglich ist zu denken, dass auch die Gattung sterblich ist, dass wir das selber ins Werk setzen können, die Spezies auszurotten. Sag was zu dieser Leitunterscheidung und wie variabel sie historisch ist und wie sich das vielleicht im Blick auf Gegenwartsfragen auch zuspitzt, diese Fragestellung.
Ja, mich hat es einfach fasziniert beim Blick auf bestimmte Texte des 18. Jahrhunderts, dass man sehen kann, dass die sich eigentlich sozusagen aufspalten anhand von so zwei grundsätzlichen Unterscheidungen. Das eine ist die individuelle Unsterblichkeit und die allgemeine Unsterblichkeit, also die der Gattung. Und das andere, ja, einfach die Frage, ob man das zulässt oder nicht. Also, beziehungsweise, ja, und das Merkwürdige ist, dass es da ganz konträre Positionen gibt und das irgendwie für die Autoren in dieser Zeit klar zu sein scheint, man kann immer nur entweder oder Situationen haben. Also entweder ist die Gattung unsterblich, dann hat das Individuum sterblich zu sein. Also es gibt gibt's keine Unsterblichkeit der Einzelseele. Das ist die Position, die dann in der Zeit als Averroismus üblicherweise diskutiert wird. Oder es gibt eine Unsterblichkeit der Einzelseele, dann kann man keine Unsterblichkeit der Gattung haben. Und diese Überzeugung scheint sich irgendwie zu verflüchtigen und es entstehen dann auch die komplementären Positionen dazu, wo man dann eben sagt, ja, es gibt aber überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Unsterblichkeit der Einzelseele die Unsterblichkeit der Gattung verhindern würde. Ja, also dann kann man sagen, okay, beide sind unsterblich. Es ist überhaupt kein Problem, das so zu konzipieren, wenn man das möchte. Oder, und das wird dann zur dominanten Position ab Mitte des 19. Jahrhunderts ganz klar, die Vorstellung, sowohl die Einzelseele als auch die Gattung sind sterblich, alle sterben aus, ne? Also sowohl die Gattung als auch die Individuen. Und es gibt nur diese Sterblichkeit. Und es ist irgendwie extrem schwierig geworden, seit dieser Zeit irgendwas wie Unsterblichkeit überhaupt zu denken, was interessant ist. Aber es gibt dann eine Art Seitwärtsbewegung dieser anderen Positionen. Also diese merkwürdige Kreuzklassifikation, die da besteht, bewegt sich in andere Bereiche fort. Und ich glaube, das ist das, was man dann über diese Analogie von Leben und Tod der Werte in diesem Bereich wieder erzeugt. Und Moralität ist sowas wie der Versuch, unsterbliche Werte herzustellen. Und das ist in gewisser Weise erstmal ein Phänomen der Bewegung in einer vorgegebenen Denkstruktur. Auch das ist eine Sache, die irgendwie schwer zu erklären ist, warum das so ist. Kann ich nicht beantworten, in tieferen Grund sozusagen. Keine Ahnung. Aber es ist interessant, dass es so ist. Und es ist eine andere Form von Geschichtlichkeit als das, was man bei einer gewöhnlichen Historisierungsbemühung nach dem Schema, wie man das eben bei Nietzsche hat, antreffen würde. Also es ist beschränkt in seinen Möglichkeiten. Und es hat den Ehrgeiz, diese Struktur zum Verschwinden zu bringen. Den gibt es ganz klar in der Position, die nur die Sterblichkeiten anerkennt. Aber es verschwindet trotzdem nicht.
Und diese doch scharf akzentuierte Auftauchen dieses überhaupt Diskursgegenstandes des Aussterbens, das ist ja selber, könnte man sagen, im Stichwort Historizität, das ist ja selber ein historisches Ereignis, dass dieser Topos aufkommt im Zusammenhang mit der Evolutionstheorie, dass man sich vorstellen kann, dass Arten und nicht nur die Arten, ganze Gattungen und am Ende sogar die Menschheit selber aussterben kann. Das ist ja nun ein großer Diskursgegenstand, das sechste Massenaussterben und so weiter. Da gibt es mittlerweile ganze Forschungszweige, die sich dem widmen. Das Thema ragt bei dir immer wieder hinein, aber du schattest diese Gegenwartsdimensionen in auffälliger Weise ab. Also ich fand es immer reizvoll, dass dieses Stichwort da auftaucht, hat mich dann aber gewundert, dass es in deinem Buch eigentlich gar keinen Konnex zur Gegenwart gibt. Oder habe ich den nur nicht gesehen? Und warum hast du es, wenn ich es richtig gesehen habe, warum hast du es so in diesem historischen Dunkelfeld belassen und nicht in die Gegenwart vielleicht auch geholt, dieses Thema, was ja doch ein existenzielles und dramatisches Thema ist, was ja mit vielen deiner Fragestellungen in einem engen Zusammenhang steht. Ne?
Das ist sicher so. Es gibt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Anthropozän und der Frage des Aussterbens und diesem Zusammenhang auch mit dem Kalten Krieg und so. Das kommt schon vor. Mich hat zunächst mal fasziniert, dass es schon bei Leibniz diese Denkfigur gibt, dass die Menschen verschwinden und durch eine andere Art von intelligenter Lebensform ersetzt werden, und zwar von höherer Intelligenz. Das ist das, was sich Leibniz erträumt, um die elenden Beschränkungen des menschlichen Verstandes aufheben zu können. Und das ist also faszinierend insofern, weil das deutlich vor dem naturgeschichtlichen Aufkommen der Vorstellung des Aussterbens der Gattung liegt. Und es ist eigentlich rein aus seinem Widerstand gegen diese averroistischen Positionen abgeleitet, bei denen immer klar ist, es gibt sozusagen die Ordnung der Natur, das ist die Ordnung, wie sie geschaffen worden ist, und diese Ordnung ist ewig. Und das bedeutet, die Gattungen, wie sie bestehen, sind ewig. Und offensichtlich reicht allein die Negation dieser Position aus, um einen Begriff, vielleicht noch nicht des Aussterbens in diesem Sinne, also es ist kein Wort, das Leibniz benutzt, aber doch einen äquivalenten Begriff zu erreichen. Das scheint mir erstmal wichtig. Also wir bewegen uns in gewisser Weise, das ist vielleicht, kann man sagen, das ist eigentlich eine Distanzierung von dem Gegenwartsdiskurs in dieser Hinsicht. Dass das jetzt so neu wäre, nein, sondern wir bewegen uns genau in dieser Struktur, in der es eben um die Frage geht, ja, was Sterblichkeit überhaupt bedeutet. Also es gibt diese Figur auch natürlich, was passiert, wenn man Fürsorge für die Toten leistet? Und tatsächlich schiebt man nur etwas hinaus, was in gewisser Weise unvermeidlich ist, nämlich dass auch diese Fürsorge irgendwann endet und ein weiterer Tod eintritt, wenn man so will, ein Vergessen, das sozusagen unausweichlich ist. Also diese Art von Denkfigur spielt da stark hinein. Und es gibt halt in der gegenwärtigen Situation, das fand ich irgendwie dann relativ faszinierend, eine gewisse Funktion des Anthropozän-Diskurses, der damit zusammenhängt, dass es, ich meine, es wird häufig vergessen, oder? Es gibt zunächst im 20. Jahrhundert diesen sehr ausführlichen Diskurs über die Atombombe und die nukleare Auslöschung sämtlichen Lebens auf der Erde und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich eine Totalisierung des Aussterbens, die auch noch auf Knopfdruck möglich wird. Ja? Und demgegenüber entsteht mit dem Anthropozän-Diskurs eigentlich, und das ist, also zum Beispiel unser Kollege Georg Töpfer nimmt mir das so nicht ab. Ja, Töpfer glaubt nicht, dass Anthropozän unbedingt bedeutet, dass die Menschheit ausstirbt. Aber mir kommt vor, dass das eigentlich immer mitschwingt in dem ganzen, na, also letzte Generation und so weiter und so weiter. Das ist die politische Bedeutung des Diskurses. Und interessant daran ist, dass er eine Alternative bildet zu dem Aussterbensdiskurs des Kalten Krieges. Jetzt hat man plötzlich zwei Optionen, wie ausgestorben werden kann. Und das ist wiederum interessant und wichtig, weil man sich hier dazu verhalten kann und Wahlmöglichkeiten bestehen, Verhaltensmöglichkeiten, die vorher nicht bestanden. Und ja, insofern hat das eine ganz andere Bedeutung letztlich, wenn man sozusagen auch diese ganzen historischen Gewichte mit einbezieht. Ja.
Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch ein Thema aufgreifen, das auch für dich wichtig ist, das Buch wichtig ist und auch am Ende des Buchs nochmal explizit verhandelt wird, das Thema des Glücks in der Geschichte. Für Benjamins kopernikanische Wende der Geschichtsbetrachtung ganz zentral, dort auch im Zusammenhang auch des Versuchs der Rettung des Verlorenen, der Wiederrichtung des Zerstörten. Du sprichst aber nicht vom Glück in der Geschichte, oder das tust du auch, wenn du den Quellen folgst, aber am Ende machst du noch eine Drehung und sprichst vom Gegenglück. Und was hat das mit diesem Begriff auf sich und warum schließt du das Buch mit diesem Konzept des Gegenglücks ab?
Ja, das Gegenglück ist ja eigentlich eine Phrase von Gottfried Benn. Und man müsste eigentlich streng genommen sagen, ich schiebt das dann noch eine Linie weiter und nennt das dann Gegenunglück. Aber
du kannst auch über das Gegenunglück sprechen, aber es schien mir kein glücklicher Gegenstand gegen Ende des Buches.
Der Zusammenhang ist natürlich erstmal der, also dieses Problems des Trosts. Das schien mir dann doch irgendwie wichtig, das Problem nochmal anzusprechen, wobei es aber auch nur in einer solchen Struktur landet, wie diese ganze Frage nach der Unsterblichkeit. Also es ist halt, hat halt eben viel mit dieser Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit zu tun. Die Bennsche Formulierung ist das Gegenglück des Denkens. Also das ist sowas wie ein Zustand eigentlich jenseits dessen, was man normalerweise als Glück bezeichnet, der sich auch sehr dagegen manifestiert irgendwie, wie das, was landläufig als Glück gilt. Und diese Formulierung finde ich einfach sehr suggestiv. Es ist interessant, das so aufzufassen. Und das ist dann sozusagen rückgewendet auch auf das Schreiben eines solchen Buchs. Es hat also diese reflexive Qualität. Nur wie gesagt, mir kommt vor, gegen Unglück wäre dann vielleicht angemessener.
Ja, Henning, du bist stellvertretender Direktor dieses Zentrums gewesen. Du hast den Programmbereich Theoriegeschichte geleitet. Du hast hier wichtige Diskussionen angeregt. Du warst immer ein sehr aufgeschlossener, neugieriger Gesprächspartner. Jetzt wirst du das ZFL verlassen. Das ist für uns ein Unglück, muss ich sagen. Aber wir wünschen dir alles Gute. Ich danke dir nochmal sehr für diese wunderbare Zeit hier am ZFL. Und ja, alles Gute. Du wirst eine Professur in Oslo antreten, an der Universität in Oslo. Dort mit dem Kollegen Helge Jortheim vielleicht zu tun haben. Ich wünsche dir da alles Gute und nochmal ganz lieben Dank für das Gespräch und ja.
Ja, Falko, auch dir vielen Dank und ja, also auch euch am ZFL alles Gute und ich freue mich auch auf weitere Gespräche.